Wir waren letztens auf unserem Sitzplatz draussen, wo mein jüngerer Sohn plötzlich gerufen hat: Du Papi, da wachsen Grashalme oder Löwenzahn, bin ich nicht ganz sicher, Löwenzahn zwischen diesen Steinplatten durch. Er war total fasziniert, dass sich so kleine Grashalme zwischen diesen massiven Steinplatten so den Weg durchgekämpft haben. Und es waren nicht ganz die Steinplatten, aber so in etwa, dass ihr euch das vorstellen könnt. Für uns Erwachsene ist das ja eher mühsam, wenn so Unkraut zwischen den schönen Steinplatten auf unserem Sitzplatz durchwachsen. Aber mein Sohn war total fasziniert, dass das möglich ist, dass die Grashalme zwischendurch wachsen. Und als ich so seiner Faszination zugelassen habe, ist mir da zu einem Bild geworden. Wir leben ja in einer Zeit hier im Westen, wo seit der Aufklärung, seit dem ganzen Siegeszug der Wissenschaft, wir allgemein, wir Westler, sehr, sehr kritisch geworden sind, allem gegenüber, was mit Religion, mit Übernatürlichem, mit Transzendentem, mit Spirituellem, wie auch immer du dem willst sagen, zu tun hat. Wir sind sehr kritisch geworden. Und in all diesen Jahrhunderten hat man jetzt ja die Wissenschaft entdeckt und ganz vieles von dem, was früher man gedacht hat, das ist ein Wunder von Gott, zum Beispiel, wenn am Morgen die Sonne aufgeht. Wissen wir ja jetzt alle, das ist ein physikalischer Vorgang, die Erde dreht sich und die Sonne kommt wieder vor. Und über die Jahrhunderte hat man ganz vieles von dem Religiösen, Übernatürlichen, wie zugepflastert mit so Stein. Alles, was aufgewachsen ist, auch an Sehnsucht nach Gott, hat man zugepflastert mit Wissenschaft, mit Materialismus. Das ist alles nicht wahr, haben viele gesagt. Und der Vergleich ist jetzt eben, oder so wie bei uns auf dem Sitzplatz jetzt trotz all diesen Steinplatten anfangen, so kleine Grashalme wieder aufwachsen. So glaube ich, dass wir in einer Zeit leben, wo viele Menschen wieder zunehmend ein bisschen eine Sehnsucht entwickeln nach dem Übernatürlichen, nach dem Transzendenten, wo auch in unserer Gesellschaft anfangen, wieder so Grashalme aufwachsen. Zwischen all diesen Steinplatten, wo man zubetoniert hat, dass es Gott nicht gibt oder dass es so Sachen nicht gibt. Ich glaube, viele Leute in unserer Zeit merken, dass der Materialismus von unserer Zeit, dass man einfach, wenn es einem nicht so gut geht, halt nochmal ein paar Schuhe kauft und halt nochmal ein neues Gerät sich anschafft und wenn man ein bisschen leer in sich spürt, halt nochmal Ferien macht irgendwo, dass das trotz allem nicht langt. Und sie unserer Seele noch eine tiefere Sehnsucht gibt. Es ist nur so, dass der Gott von der Bibel oder der Gott, der uns in der Bibel vorgestellt wird, die Herausforderung dort ist einfach ein bisschen, dass das ein unsichtbarer Gott ist. Und das macht es für uns Westler auch nicht gerade einfacher. Wir, die sehr auf Wissenschaft und auf das, was sichtbar und wo beweisbar ist, konzentriert sind. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz auch schon gehört hast, dass Leute gesagt haben, ja, ich kann einfach nicht an Gott glauben, weil ich halt nur glaube, was ich sehe. Und natürlich ist das ein absurder Satz, weil jeder von uns, egal ob er an Gott glaubt oder nicht, glaubt auch an Sachen, die er nicht sieht. Also ich glaube an meinen Hunger, den ich in mir spüre, auch wenn ich den nicht sehe. Ich glaube auch an die Liebe. Ich glaube auch an andere Gefühle, auch wenn ich sie nicht sehe. Und so glauben wir alle an Sachen, die wir nicht sehen. In der Bibel wird Glauben oft mit dem verglichen, dass man wieder sieht oder ganz neu sieht. Dass man eine neue Sicht überkommt. In der Bibel werden Menschen, die nicht an Gott glauben, sich nicht für Gott interessieren, werden als Menschen beschrieben, die innerlich blind sind. Die sehen etwas nicht, wo andere vielleicht sehen. Und wenn jemand anfängt an Gott glauben, wird das verglichen damit, dass Augen wie aufgehen, dass jemand etwas sieht, was er vorher eben nicht gesehen hat. Und so eine Geschichte, wo es eben um das Thema geht, von Blindheit und wieder sehen und neue Sicht, ist eben die Geschichte, die Isabel erzählt hat, von dem Prophet Elisa aus dem Alten Testament. Und wir werden uns heute drei Aspekte anschauen von dieser neuen Sicht, die wir bekommen können. Durch Gebet. Und das Erste ist, es ist eine neue Sicht auf die Realität, also auf die Wirklichkeit um uns herum. Ganz kurz zum Eintauchen in die Geschichte. Zur Zeit von dem Prophet Elisa, das ist nicht der gleiche wie der Elia, das war sein Nachfolger, der Elisa, hat das Nordreich von Israel, die haben oft Krieg gehabt mit dem nördlichen Reich Aram, das ist das heutige Syrien. Und immer wieder sind von Syrien Truppen eingefallen und haben Teil von Israel plündert, haben Dörfer überfallen. Und Elisa kommt in dem Moment, wo eben die Plünderungen sind, kommt er eine neue Sicht von Gott über. Gott zeigt ihm immer schon im Voraus, wo das die Syrer, wo die Aramäer werden einfallen ins Land. Und dann heisst es eben dort, dass da genervt hat, dass das der König genervt hat. Es heisst dann, schließlich wurde der König von Aram wütend deswegen. Er ließ seine Heerführer rufen und fragte sie empört: Wer unter uns ist der Verräter, der zum König von Israel hält? Und die ganze Szene hat natürlich etwas Ironisches, weil es gibt keinen Verräter. Es ist Gott, der Elisa eine neue Sicht auf die Situation gibt. Und sie antwortet dann, der Heerführer antwortet: Es ist keiner von uns, Herr und König, antwortete einer der Heerführer. Elisa, der Prophet in Israel, sagt dem König von Israel jedes Wort, das du in deinem Schlafzimmer sprichst. Also es ist zum aus der Haut fahren, wie auch immer, zum verrückt werden für den König. Weil der Elisa verschafft seinem eigenen König, dem israelitischen König, einen unfairen Vorteil. Man würde heutzutage wahrscheinlich sagen, der Elisa war eine Art ein Geheimagent gewesen, im Auftrag vom israelitischen König. Und der syrische König reagiert dann so, wie man halt normal reagiert in so Situation als König. Er will den Elisa fassen und er will den aus dem Weg räumen. Und er macht sich auf den Weg zu dieser Stadt, wo der Elisa ist. Das ist die Stadt Dothan. Und sie umgehen die Stadt, sie belagern. Und am nächsten Morgen verwacht der Diener von Elisa und er hat Panik. Ja, logisch. Eine Stadt umgeben von einer feindlichen Armee. Und dann betet der Elisa. Und zwar er betet für eine andere Sicht auf die Realität. Das heisst dort im Vers 16, und er betete für den Diener: Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Was für eine coole Geschichte. Das ist eine von meinen Lieblingsgeschichten im Alten Testament. Total faszinierend. Wir kennen das ja auch aus unserem Leben. Dass wir vielleicht etwas erleben oder sehen und dann merken wir müssen ein bisschen genauer anschauen, weil so wie es auf den ersten Moment aussieht, so ist es nicht in Wirklichkeit. Und das ist das, was Elisa in dieser Situation macht. Er nimmt das, was er mit seinen Augen sieht, auf den ersten Blick, nicht als die volle Realität, sondern er schaut genauer an. Er nimmt wahr, was er auf den ersten Blick noch nicht gesehen hat. Und er kommt die Sicht geschenkt über, dass eben Gott auch da ist. Dass er nicht sichtbar da ist, aber dass er in der unsichtbaren Realität, die auch eine Realität ist, da ist. Und ich finde die Geschichte so stark und so schön, weil sie uns zeigt, um was es am Schluss im christlichen Glauben geht. Wenn sich jemand Christ nennt, dann bedeutet das nicht primär, dass er jetzt einfach Gebote einhält, die er vielleicht vorher nicht eingehalten hätte. Sondern als Christ bedeutet, wenn man Christ ist, bedeutet das, dass es um etwas Größeres, etwas Grundlegenderes geht. Dass man nämlich eine andere Sicht auf die Welt hat. Eine andere Sicht auf die Realität und die Wirklichkeit dieser Welt. Man kommt eine neue Sicht über auf die Welt und auf die Wirklichkeit. Es ist eben ein bisschen wie wenn man eine Brille neu überkommt. Und ich weiss noch sehr, sehr gut, wie das für mich war. Ich war 11, wo ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr so gut sehe. Und wo ich der Realität ins Auge schauen musste, dass ich eine Brille brauche. Und ich habe das damals, als ich 11 war, ganz, ganz schlimm gefunden. Und wo ich dann aber der Moment, wo ich dann tatsächlich die Brille bekommen habe, die gut eingestellt und war und meine Sicht korrigiert hat, ist das ein total faszinierender Moment gewesen. Weil ich habe wieder gesehen, ich habe das Zeug wieder genau gesehen, ich habe wieder Details gesehen. Ich habe gesehen, dass Bäume Blätter haben und nicht einfach so einen grünen Flecken sind. Ich habe wieder Leute gesehen. Ich habe wieder in der Schule vorne gesehen, an die Wandtafel. Ich musste immer in der vordersten Reihe hocken. Also da hat sich etwas geändert mit meiner Sicht, als ich eine Brille bekommen habe. Und der C.S. Lewis, der hat einmal gesagt, über das Christentum, er hat gesagt, ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, also die Sonne sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Um das geht es im christlichen Glauben. Dass wir eine neue Sicht bekommen auf unser ganzes Leben. Eine grundsätzlich andere Sicht auf das, was um uns herum passiert. Es ist ein bisschen wie, wenn jemand, der vielleicht eben ein Zeitchen blind war aus irgendeinem Grund, dann hat man ja immer noch die anderen Sinn. Man hat den Tastsinn, man hat den Gehörsinn, man hat den Riechsinn. Aber dann, wenn man wieder sehen kann, ist das eine ganz andere Dimension. Etwas zu sehen ist ganz etwas anderes als etwas zu hören oder zu fühlen. Und darum geht es, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir Christen sind, dass wir eine andere Sicht auf die Welt haben. Dass wir eine andere Sicht haben auf Gott, ja, aber dass wir auch eine andere Sicht haben auf unsere Mitmenschen, dass wir eine andere Sicht haben auf unsere Beziehungen, dass wir eine andere Sicht haben auf Sexualität, dass wir eine andere Sicht haben auf was das alles mit unserem Körper zu tun hat, eine andere Sicht auf Politik, eine andere Sicht auf Geld. Also es ändert sich alles, wenn wir an Gott glauben, weil wir eine neue Sicht bekommen auf die Realität. Die Frage ist natürlich, ja, wie kommt man denn so eine neue Sicht über auf die Realität? Das Erste ist, dass man eben zugeben müssen, dass man nicht so gut sehen. Und das ist ja bei allen Brillenträgern so, dass sie irgendwann mal haben müssen eingestehen, ich sehe nicht mehr so gut. Und müssen einen Sehtest machen beim Augenarzt und da die kleinen Buchstäbchen und so weiter in alle Richtungen. Und zuerst sieht man nichts und irgendwann sieht man dann eben etwas. Aber man muss eingestehen, ich sehe nicht mehr so gut. Und übertragen auf unser inneres Leben bedeutet das, dass wir zugeben müssen, dass es in unserem Leben auch nicht einfach alles in Ordnung ist. Dass wir in unserem Leben blinde Flecken haben, dass wir vielleicht Sachen falsch sehen. Wir alle, egal wie gut wir leben, wir haben das Potenzial in uns, das Böse tun, wir haben das Potenzial in uns, zu sündigen. Und wenn Jesus uns eine neue Sicht gibt auf unser Leben, dann hilft er uns zu sehen, dass wir eben in unserem Leben blinde Flecken haben. Dass wir Sachen haben, die nicht in Ordnung sind. Und dort wird er uns eine neue Sicht geben. Das Gegenteil vom Eingeständnis, dass ich eben eine Brille brauche, ich glaube stolz, dass ich keine Brille will. Und manchmal ist das in unserem Leben ja auch so. Das Gegenteil davon einzugestehen, dass ich Gott brauche, dass ich jemanden brauche, der mir eine neue Sicht gibt auf das Leben und auf die Welt. Das Gegenteil von dem ist stolz. Ich glaube, die meisten Leute, die nicht an Gott glauben, haben das Gefühl, sie brauchen das nicht. Sie haben das Gefühl, sie schaffen es allein. Und das ist eigentlich eine ziemlich stolze Haltung. Und auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, schon lange dich Christ nennst, glaube ich, dass wir immer wieder so blinde Flecken haben im Leben, wo wir es brauchen, dass jemand uns vielleicht hilft oder dass wir eine neue Sicht bekommen auf so Teil von unserem Leben. Also das ist das Erste. Es geht um eine neue Sicht auf die Realität, auf das Leben als Ganzes. Und dann geht es aber auch noch um eine neue Sicht auf Probleme. Für da habe ich noch ein Fernrohr mitgebracht, auch von einem meiner Söhne. Ganz schön, ein Sharky, Captain Sharky Fernrohr. Mit dem sollte man ja dann so ein bisschen in die Ferne schauen können. Aber keine Angst, ich sehe niemand von euch da durch, genauer. Gott schenkt uns nicht nur eine neue Sicht auf das Leben als Ganzes, sondern auch auf die Probleme und die Umstände, die um uns herum sind. In dieser Geschichte nochmal bei Elisa ist es ja so, dass eben die Soldaten die Truppen umgeben, die Stadt Dothan. Und der Diener, als er es sieht, kommt eine Krise über, Panik, was sollen wir machen, wir sind verloren. Und bevor Elisa für ihn betet, sagt er ihm, was wird passieren, wenn er für ihn betet. Das ist im Vers 16, dort sagt er, hab keine Angst, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Elisa sagt, durch mein Gebet wirst du sehen, dass auf unserer Seite mehr sind als auf ihrer Seite. Und auch wir brauchen immer wieder nicht nur eine neue Sicht auf unsere Realität, sondern wir brauchen immer wieder auch eine neue Sicht auf unsere Probleme und Herausforderungen. Interessant ist ja, der Diener von Elisa, das war nicht irgendjemand, das war nicht einer, der nicht an Gott geglaubt hat. Der war mit dem Elisa schon lange unterwegs, der hat schon andere Wunder gesehen. Aber in dem Moment von der Panik, in dem Moment vom Problem, sieht er nur das Problem und er braucht jemanden, der für ihn betet, damit er sieht, eine neue Sicht überkommt auf die Probleme. Und sieht, dass Gott stärker ist als der Find, der in dem Moment sie umgibt. In der Bibel sehen wir, in vielen Geschichten sehen wir oft, dass es gerade die herausfordernden Situationen in unserem Leben sind, die uns die Augen öffnen für die Realität von Gott. Die uns die Augen öffnen dafür, dass er, dass Gott da ist. Die Stadt, die hier erwähnt wird, Dothan, die wird noch einmal erwähnt in der Bibel, im Alten Testament. In dieser Geschichte von Josef. Josef und seine Brüder im ersten Buch Mose. Vielleicht kennen die einen oder anderen die Geschichte. Ganz kurz. In Dothan war der Ort, wo die Brüder den Josef verkauft haben in die Sklaverei. Es war nämlich so, es hat 12 Brüder und einen Vater. Und einer von diesen Brüdern war eben der Josef. Und der Josef hat so Träume gehabt. Er hat geträumt, dass einmal sich alle Brüder vor ihm werden verneigen. Er hat noch nicht so, hat noch ein bisschen blinde Flecken gehabt im Leben, könnte man sagen. Er war noch ein stolzer junger Mann. Und die Brüder haben das natürlich nicht so gutiert. Und sie haben ihn so gehasst, dass sie ihn verkauft haben an Sklavenhändler. Und in Dothan fährt der Weg, der Leidensweg vom Josef an. Von dort her geht er dann auf Ägypten und er ist jahrelang Sklave, er kommt sogar ins Gefängnis. Das ist ganz eine schlimme Geschichte eigentlich. Aber in dieser Zeit vom Leiden, von dem Problem, kommt der Josef eine neue Sicht über. Er kommt eine neue Sicht über auf Gott, er kommt eine neue Sicht über auf sich selber. Seine Brüder übrigens in dieser Zeit auch, die verändern sich auch. Also in diesen Problemen drin verändert sich ihre Sicht auf Gott und auf ihre Mitmenschen. So sehr, dass der Josef ganz am Schluss der Geschichte kann sagen, das ist 1. Mose 50, 20, was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Also in all diesen Nöten, die Josef erlebt hat, hat er gemerkt, wie Gott die Geschichte im Endeffekt zum Guten gewendet hat. Er hat erlebt, dass er in allem Schwierigen nie allein war, sondern dass der, der bei ihm war, nämlich Gott, stärker war als die schwierigen Umstände. Und die Frage ist auch hier wieder, wie kommen wir zu so einer Sicht? Wie kommen wir zu einer neuen Sicht auf unsere Umstände und auf unsere Probleme? Ich glaube, gerade dadurch, dass wir uns diesen Herausforderungen stellen, dass wir nicht vor diesen Herausforderungen davonlaufen, sondern in den Problemen das betet, was Elisa betet hat, beziehungsweise die Zusage von Elisa für uns nehmen. Und die will ich dir wirklich zusprechen, wenn du dich in so einer Situation fühlst. Und die Zusage ist, hab keine Angst, weil es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer Seite. Gott ist dir nahe, auch wenn dich deine Umstände, vielleicht deine Herausforderungen im Moment fast überwältigen. Und so eine Sicht zu haben auf unsere Probleme, so eine Sicht, dass Gott stärker ist als das, was um uns herum passiert. Diese Sicht zu behalten, das ist ein Kampf. Und es ist immer wieder ein Kampf, diese Sicht zu behalten. Und darum habe ich gemerkt, ist es für mich so wichtig, dass ich jeden Morgen, möglichst jeden Morgen, mit einer Zeit mit Gott anfangen. weil ich brauche das, dass ich meinen Morgen, dass ich meinen Tag kann auf Gott ausrichten. Aber wisst ihr was? Wenn dann Mittag ist, ist meistens viel von dieser Sicht auf Gott schon wieder weg. Weil da sind Sorgen da, da sind Herausforderungen da, da sind Telefon da, da sind Mails da, da sind alles mögliche Aufgaben da. Und plötzlich scheinen die Umstände, Herausforderungen vielleicht wieder grösser zu sein, als der Gott, der auf meiner Seite steht. Und darum ist es so wichtig, dass wir ein regelmässiges Leben mit Gott haben. Regelmässige Zeiten vom Gebet, regelmässige Zeiten von der Ausrichtung auf Gott. Es reicht nicht, wenn wir nur ab und zu ein Stossgebet in den Himmel aufschicken. Das reicht nicht, um ein Leben zu haben, wo wir auch in den schwierigen Umständen wissen und erleben, Gott ist auf unserer Seite und er ist stärker als die Herausforderungen. Darum braucht es tägliche Zeiten von der Ausrichtung auf Gott. Möglichst regelmässig. Also wir haben es gehabt von der neuen Sicht auf die Realität, von der neuen Sicht auf das Problem. Und dann gibt es da noch eine neue Sicht auf Gnade, auch noch in dieser Geschichte. Und für das habe ich euch wieder etwas von meinen Söhnen mitgebracht. He? Ein Lupenglas, kennt ihr das? Da kann man so etwas rein tun, zum Beispiel das ist jetzt nicht ein echter, echte Spinne oder nicht so echte. Und dann kann man ganz schön die Details anschauen mit dieser Lupe hier. Und es geht hier um eine neue Sicht auf Gnade, weil wir ein bisschen genau anschauen müssen in dieser Geschichte. Weil Elisa betet nochmal. Er betet nicht nur für seinen Diener, dass er eine neue Sicht bekommt, er betet auch noch, dass die Soldaten blind werden. Wie auch immer das dann ganz genau im Detail funktioniert, das wissen wir nicht, aber es klappt. Er geht dann raus zu diesen Soldaten vor die Stadt und sagt, ihr seid am falschen Ort, ihr müsst in die Richtung. Er nimmt sie mit und bringt sie auf Samaria. Das war die Hauptstadt von Israel. Und er bringt sie mitten ins Zentrum der Stadt rein, betet wieder und dann sehen sie. Und merken, wir sind in einen Fall getappt, wir sind mitten in der Hauptstadt des gegnerischen Landes. Und dann, der König von Israel sieht das als Chance und denkt sich, komm, die Chance will ich nutzen. Es heisst dann im Vers 21, als der König von Israel sie sah, also die Soldaten, rief er Elisa zu, mein Vater, soll ich sie töten? Und in dem Moment sehen wir wieder, Elisa hat eine andere Sicht auf die Realität. Es ist ja manchmal so, dass der Vorwurf, man hört ja immer wieder den Vorwurf, ja, im Alten Testament, weißt du, dort ist Gott so brutal und die Propheten sind so brutal und das sind so schlimme Kriege, die dort beschrieben werden. Und das hat etwas, aber da gibt es auch solche Szenen. Und das ist eine Szene von unfassbar schöner und radikaler Gnade. Weil statt zu sagen, ja, tötet all die Soldaten, gibt Elisa folgende Anweisung. Das heisst dann im Vers 23, das ist der letzte Vers, da ließ der König ein großes Fest für sie ausrichten, für die Finde, für die Soldaten vom gegnerischen Land. Und als sie gegessen und getrunken hatten, schickte er sie zu ihrem König zurück. Danach ließen die aramäischen Plünderer das Land Israel in Frieden. Und der letzte Satz fasziniert mich und fasziniert mich vielleicht in dieser Zeit gerade noch besonders mehr. Wir wünschten uns doch Frieden in Israel. Aber Elisa macht da etwas, er gibt Anweisung und sagt, sie sollen ein Fest für sie organisieren. Weil er weiss, wenn der König von Israel all die Truppen hätte töten lassen, was wäre die Reaktion gewesen? Natürlich wäre dann der König von Aram gekommen mit noch mehr Soldaten. Weil Gewalt löst immer gegen Gewalt aus und gegen Gewalt löst immer noch mehr gegen Gewalt aus. Und das Faszinierende an der Gnade ist, Gnade durchbricht den Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt. Und ich meinte, auch aktuell ist das Problem, dass im Nahen Osten keine Gnade rum ist. Und darum der Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt nie kann durchbrochen werden. Aber Elisa durchbricht auf Anweisung, oder der König durchbricht auf Anweisung von Elisa die Gewalt. Und das verändert etwas. Die Soldaten gehen zurück und lassen Israel in Frieden. Jetzt auf uns übertragen oder auf unser Leben. Es kann ja sein, dass du sagst, ja, also mir geht es tiptop und so, ich habe kein Problem, alle meine Umstände sind gut, brauche keine neue Sicht auf meine Probleme. Aber vielleicht haderst du manchmal ein bisschen mit dir selber. Vielleicht wünschtest du dir, dass du ein bisschen anderer Mensch wärst, dass du nicht mehr immer in die gleichen, die gleichen Muster würdest reingehen oder die gleichen Sachen würdest machen, wo du denkst, ah, das war jetzt wieder blöd gewesen und dort habe ich wieder etwas gesagt und dort habe ich wieder nicht gut reagiert. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, manchmal hadern wir doch damit, dass wir uns selber nicht wirklich verändern. Dass wir in unserem Leben nicht so viel Veränderung sehen, wie wir es uns vielleicht würden wünschen. Bei Elia, bei Elisa sehen wir, das ist Gnade. Und da müssen wir genau anschauen. Er weiss, dass Menschen sich nur sehr wenig oder kaum verändern durch Druck und durch Gewalt. Menschen verändern sich nur sehr oberflächlich, wenn sie einfach mühen. Was aber wirklich Menschen verändern kann, ist die Gnade, die Liebe und die Barmherzigkeit von Gott. Das verändert Menschen wirklich und langfristig. Und ich weiss nicht, was du so unter Gnade verstehst, wie man das oft sagt in der Kirche. Ich meinte, viele Christen verstehen unter Gnade die Vergebung von Gott, wenn wir gesündigt haben. Und das ist ein wichtiger Teil, aber Gnade ist noch viel mehr. Gnade brauchen wir nicht nur, wenn wir gesündigt haben. Der Dallas Willard hat Gnade folgendermaßen definiert. Er hat gesagt, Gott tut in uns und für uns das, was wir nicht für uns selbst tun könnten. Gnade, Kraft von Gott, tut das in uns, was wir selber nicht würden schaffen. Also Gnade von Gott befähigt uns dazu, ein verändertes Leben zu führen. Nicht nur Vergebung überzukommen, sondern auch ein verändertes Leben zu führen. Und das ist noch ein Zitat von Willard. Das ist vielleicht ein bisschen provokativ, aber mir gefällt es. Er hat geschrieben, Heilige, also mit dem meint einfach Leute, die Jesus nachfolgen, Heilige verbrennen viel mehr Gnade, als Sünder es jemals könnten. Sie verbrennen sie, also die Gnade, so wie ein Jet Raketentreibstoff verbrennt. Habt ihr das Bild? Gnade ist nicht nur etwas, das wir brauchen, wenn wir, oh nein, jetzt habe ich gesündigt, komm bitte Gott, vergib, ja, danke für deine Gnade. Nein, Gnade ist, wenn wir zu Menschen werden, die diese Sachen in unserem Leben überwinden, die zerstörerisch sind, die diese Wut, die vielleicht immer wieder in uns aufkommt, lernen, in der Kraft vom Heiligen Geist zu überwinden. Lernen, die sündigen Muster hinter uns zu lassen, Schritt für Schritt. Und das funktioniert nicht einfach von einem Tag auf den anderen. Aber für das brauchen wir Gnade von Gott, dass sich unser Leben Stück für Stück verändert, dass es wirklich etwas zutiefst innen anders wird. Das ist die neue Sicht auf Gnade. So hat Elisa die Gnade gesehen und es war eine völlig neue Sicht. Und schau, ich will dir die Frage einfach mitgeben für die nächsten Tage. Wo brauchst du eine neue Sicht? Vielleicht brauchst du eine Brille. Vielleicht brauchst du auch ein Eingeständnis, dass du bis jetzt gedacht hast, ich schaffe es im Leben allein. Vielleicht musst du zugeben, dass du Gott brauchst in deinem Leben. Das ist wie wenn du sagst, ich brauche eine Brille in meinem Leben. Das braucht viel, das hat mich auch viel gebraucht. Vielleicht brauchst du aber auch ein Fernrohr. Eine neue Sicht auf deine Probleme. Wo du merkst, Gott ist mit dir und er auf deiner Seite ist stärker als alles an Herausforderungen, die im Moment vielleicht um dich herum ist. Vielleicht brauchst du aber auch ein Lupenglas, eine neue Sicht auf die Gnade, dass wirklich Veränderung möglich ist in deinem Leben. Nicht, weil du dir ein bisschen mehr Mühe gibst, sondern weil Gnade, weil die Liebe, die Barmherzigkeit von Gott uns wirklich von innen raus kann verändern. Und ich möchte dich jetzt einfach einladen, dass du das gerade heute, gerade jetzt nachher, wenn wir Zeit noch haben vom Lobpreis, einfach zu einem Gebet formulierst und sagst, Gott, ich brauche eine neue Sicht dort und dort in meinem Leben. Und vielleicht kannst du das auch morgen und in den nächsten Tagen zu einem Gebet formulieren. Und zwar folgendes Gebet, Herr, öffne mir die Augen und lass mich sehen. Lass uns das zu einem Gebet machen in den nächsten Tagen. Herr, mach mir die Augen auf und lass mich sehen, so wie du es siehst. Noch ein kurzer Gedanke zum Schluss. Interessant ist ja, dass Elisa für seinen Diener betet. Er betet nicht für sich, er betet für seinen Diener. Und vielleicht bist du heute da und du willst nicht einfach für dich beten. Dann hat es Leute hinten nachher, die haben so Badge an, die kannst du hingehen und kannst für dich beten lassen. Es ist einfacher manchmal, dass jemand für einen betet, für eine neue Sicht. Aber was ich dich auch fragen will, ist, wo betest du für Leute in deinem Umfeld für eine neue Sicht? Nicht nur für dich selber, sondern für Leute in deinem Umfeld. Und mit dem sind wir wieder bei dem Stein vom Anfang. Weißt du, vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Ich meinte, ich habe manchmal Zweifel daran, dass Leute in unserem Umfeld sich überhaupt noch für Gott interessieren. Weil alles so zubetoniert ist mit dem Materialismus und der Wissenschaft von unserer Zeit. Aber lasst uns beten für Leute, dass sie eine neue Sicht bekommen. Dass sie vielleicht eine neue Sehnsucht bekommen für Gott. Und dass die kleinen Grashalme, die am Wachsen sind, dass die wirklich Kraft haben, die Steinplatten zu überwinden. Und bete doch in den nächsten Tagen vielleicht für deinen Nachbarn, für deine Freundin, für deinen Arbeitskollegen. Herr, gib du dieser Person einen neuen Blick. Und ein ganz konkreter Weg, wie wir Menschen in unserem Umfeld helfen können, neue Sicht auf Gott überzukommen, ist das Seminar, das wir machen in 2 Wochen. Dein Leben zählt. Oh, danke Technik. Gut, gerade eingeblendet. Das haben wir gar nicht abgemacht. So gute Technik haben wir. Und weißt, das wird eine Möglichkeit sein, zum Menschen das zu zeigen. Und schau, die Frage ist vielleicht an dich. Vielleicht müsstest du an diesem Seminar auch teilnehmen, weil du auch eine neue Sicht brauchst auf Gott. Aber vielleicht hast du auch Leute in deinem Umfeld, die das brauchen. Und das Seminar funktioniert nur, wenn wir alle auch vielleicht auch jemanden einladen dazu. Das kann nicht nur ich oder ein paar wenige Leute dazu einladen. Sondern wenn wir alle uns überlegen, wer könnten wir da dazu einladen? Wer braucht die vielleicht eine neue Sicht aufs Leben? Eine neue Sicht auf die Realität und die Umstände? Also die Frage auch da, wer könntest du einladen? Oder müsstest du vielleicht auch dabei sein? Ja, ich werde noch beten. In dieser Zeit darf die Band auf die Bühne kommen. Und steh doch auf dazu. Und lasst uns doch beten, jetzt gerade für eine neue Sicht. Vielleicht kannst du einfach für dich das, was du dir sagst, das. Dort brauche ich eine neue Sicht. Dass wir da jetzt einfach von Gott bringen. Und Jesus, ich will dich ganz viel mal darum bitten, dass du jedem von uns, jetzt gerade in diesem Moment, die Augen auftust. Die inneren Augen von unseren Herzen. Und uns eine neue Sicht gibst auf das, wo wir jetzt gerade brauchen. Vielleicht eine neue Sicht auf unser Leben als Ganzes. Vielleicht eine neue Sicht auf unsere Probleme und Umstände. Vielleicht eine neue Sicht auf deine Gnade, auf die Veränderung, die du ermöglichst. Wir laden dich jetzt einfach ein, diese Zeit. Komm, Heiliger Geist, und schenk du uns eine neue Sicht. Amen.